Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Geld macht glücklich, heißt es so schön im Volksmund. Doch wenn man keines hat, ja, kann es auch Bauchschmerzen bereiten. Dann nämlich, wenn Rechnungen oder gar Schulden drücken. So mancher vermeidet in diesen Fällen lieber ganz den Blick aufs Konto, um finanziellen Stress zu vermeiden. Und ja, damit es gar nicht erst so weit kommt, braucht es wohl eine Menge Wissen rund um das Thema Financial Wellbeing. Was das genau ist und wie man dieses finanzielle Wohlbefinden, so würde ich es jetzt mal auf Deutsch übersetzen, im Alltag umsetzen kann, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen wir nach bei Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, damit Geld glücklich machen kann, braucht man sicherlich eine gesunde Beziehung zum schnöden Mammon, wie es so schön heißt, Karl. Welche Beziehung hast du denn zum Geld?
Also du wirst es mir wahrscheinlich gar nicht glauben, immerhin bin ich ja Bankvorstand, aber ich habe persönlich wirklich keine besondere Beziehung zum Geld oder Bezug. Für mich ist das wirklich das sprichwörtliche Mittel zum Zweck, aber dafür braucht man es nun mal. Von daher trifft auf mich der alte Spruch ganz gut zu, dass Geld nicht alles, aber ohne Geld alles nichts ist.
Ja, so ist es dann wohl. Und damit es eine vernünftige Beziehung bleibt, braucht es das eingangs erwähnte Financial Wellbeing. Ich bin ehrlich, Karl, ich habe davon noch nie was gehört und in der Vorbereitung des Podcasts habe ich ein bisschen recherchiert, mich ein bisschen eingelesen, aber die Erklärung hätten wir natürlich gerne von dir. Was ist Financial Wellbeing überhaupt?
Also Financial Wellbeing ist ein relativ neuer Trend aus den USA, der aber einen ernsten Hintergrund hat. Dahinter steckt eigentlich genau das, was der Begriff auch aussagt, nämlich, dass man sich finanziell wohlfühlt. Und das heißt nicht einfach nur viel Geld zu haben, sondern es umfasst viel mehr. Im Grunde geht es um ein Gefühl der finanziellen Zufriedenheit und Sicherheit, aber auch darum, seine Finanzen im Griff zu haben, sodass man zum Beispiel in der Lage ist, auch überraschende Ausgaben stemmen zu können. Was auch immer es für den Einzelnen bedeutet, in jedem Fall aber ist es ein wichtiger Baustein eines insgesamt guten Lebensgefühls. Immerhin sind finanzielle Probleme eine der Hauptursachen dafür, warum Menschen unglücklich sind.
Lässt sich das eigentlich irgendwie messen? Also wir sind ja hier in der Finanzbranche und wir haben für alles einen Index an den Kapitalmärkten, aber gibt es vielleicht auch so eine Art Financial Wellbeing Score oder Index oder ähnliches?
Ja, ich wusste das auch nicht, habe das auch recherchiert und sowas gibt es tatsächlich, Andreas. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup hat in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Consumer Financial Protection Bureau einen sogenannten Financial Wellbeing Score entwickelt. In den entsprechenden Index fließen sowohl finanzielle als auch psychologische Faktoren ein. Das Ganze wird mit einem Fragebogen ermittelt, in dem alle möglichen Aspekte des finanziellen Wohlgefühls abgefragt werden. Da geht es zum Beispiel um finanzielle Sicherheit im Alltag oder hat man ausreichend Geld, um seine laufenden Ausgaben zu bestreiten oder ist man in der Lage, auch unvorhergesehene Ausgaben zu bestreiten, ohne sich gleich groß verschulden zu müssen? Wie zufrieden ist man insgesamt mit seiner finanziellen Situation? Und ganz wichtig, wie sieht es mit der Zukunftsplanung aus?
Ja, das sind ja eine ganze Menge Fragen, die da zu klären sind. Aber wir fangen vielleicht mal ganz von vorne an, Karl. Wie baut man Financial Wellbeing auf? Womit sollte man eben idealerweise anfangen?
Naja, es ist schon schwer, hier Ratschläge zu geben, die 1:1 auf alle passen. Financial Wellbeing bedeutet ja für jeden und jede etwas anderes. Trotzdem glaube ich, dass man sich als erstes darüber klar werden sollte, was einem bei seinem eigenen Finanzen eigentlich wirklich wichtig ist. Geht es zum Beispiel mehr darum, immer genügend Geld zu haben, um auch spontane Ausgaben tätigen zu können? Oder ist man eher der Typ, der auf eine größere Anschaffung hinspart und sich jeden Tag darüber freuen kann, seinem Ziel etwas näher gekommen zu sein? Denn je nachdem, wohin man da tendiert, müssen die Finanzen ja ganz anders organisiert werden. Im ersten Fall steht sicher ein Cashkonto im Vordergrund, auf dem immer ausreichend Reserven vorhanden sind. Und im zweiten Fall ist es vielleicht ein Sparplan, der genau für das entsprechende Ziel eingerichtet wurde. auch wenn das im Zusammenhang vielleicht etwas seltsam klingt. Aber letztlich geht es immer um die Frage, was macht dich wirklich glücklich und was treibt dich an? Nur wenn man sich darüber im Klaren ist, kann man auch seine Finanzen daran ausrichten. Eng damit verbunden ist eine zweite Frage, nämlich wie stelle ich mir eigentlich meine eigene Zukunft vor? Und zwar nicht nur allgemein, sondern möglichst konkret. Wo genau will ich in 10, 20 oder 30 Jahren stehen? Je konkreter man auf solche Fragen antworten kann, desto leichter ist es, seine Finanzen so einzurichten, dass sie auch tatsächlich zur eigenen Lebensplanung passen.
Also da gehört eine ganze Menge zusammen und auch eine Menge Motivation, sich genau um diese Themen zu kümmern, Karl. Aber viele Menschen wollen sich doch gar nicht so genau mit Geld und Geldplanung auseinandersetzen, gerade wenn sie noch jünger sind. Oder siehst du das anders?
Nein, das sehe ich nicht anders, Andreas. Das ist schon so, wie du sagst. Und ich kann das sogar ganz gut verstehen, vor allem bei den Jungen. Immerhin habe ich selbst 5 Kinder. In jungen Jahren ist man zwar meistens knapp bei Kasse, aber das ist noch lange kein Grund, sich mit langweiligen Gelddingen zu befassen. Wenn man jung ist, hat man, weiß Gott, andere Dinge als seine Finanzen im Kopf. Aber die Hemmung, sich systematisch mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, gibt es eben leider nicht nur bei der Jugend, Andreas. Das ist ein Phänomen, das mehr oder weniger alle betrifft. Dazu gibt es sogar psychologische Untersuchungen. Die Vermutung ist, dass die Hemmung etwas damit zu tun hat, weil man sich dann mit seiner eigenen Zukunft beschäftigen muss. Denn finanzielle Entscheidungen sind nun mal meistens in die Zukunft gerichtet. Und da scheint es eine Art psychologische Barriere zu geben. Aus der Gehirnforschung weiß man, dass wenn wir an unsere eigene Zukunft denken, im Gehirn dieselben Bereiche aktiviert werden, die auch aktiv sind, wenn wir an Fremde denken. Man kann also sagen, dass unser zukünftiges Ich wie ein Fremder für uns ist. Von daher ist die Barriere zumindest nachvollziehbar. Trotzdem sollte man versuchen, sie zu überwinden, denn Finanzen sind nun mal ein wichtiger Teil des Lebens. Denk nur an die ganze Problematik der vernachlässigten Altersvorsorge. Am besten geht man das an, indem man sich möglichst konkrete Fragen vorlegt. Wo möchte ich genau leben? Auf dem Land oder in der Stadt? Wenn ich im Ruhestand bin, wie möchte ich eigentlich den ganzen Tag verbringen? Möchte ich mir zur Rente noch etwas dazu verdienen? Und. Also ganz konkrete Fragen muss man sich stellen.
Du hörst gar nicht auf mit den Fragen, die dafür offensichtlich notwendig sind, um sich mit Financial Wellbeing umfassend beschäftigen zu können, Karl. Aber das Ganze ist doch sicherlich auch vom Gehalt abhängig. Wie sehr spielt es also eine Rolle, ob man viel oder wenig verdient?
Selbstverständlich spielt es für die Lebenszufriedenheit eine große Rolle, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Aber diese Rolle ist in vielen Fällen vielleicht kleiner, als die meisten glauben. So gibt es eine mittlerweile bekannte Studie aus der sogenannten Glücksforschung, nach der das persönliche Glück ab einem verfügbaren Nettoeinkommen von ca. 90.000 US-Dollar nicht mehr weiter ansteigt. An den Ergebnissen gibt es mittlerweile starke Zweifel, denn andere Studien setzen diese Glücksgrenze deutlich höher an. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die geht von 500.000 US-Dollar Gehalt aus. Doch wie auch immer man diese Ergebnisse in den Details bewerten mag, in einem sind sich alle einig, nämlich, dass das Geld einen abnehmenden Grenznutzen hat. Das heißt, jeder zusätzliche Euro bedeutet einen immer geringeren Zuwachs an Glück und Zufriedenheit. Und ich glaube, das ist auch absolut nachvollziehbar. Gib einem Bürgergeldempfänger 1.000 Euro mehr im Monat und er wird sein Glück kaum fassen können. Gib denselben Betrag jemandem, der 10.000 Euro im Monat verdient. Dann wird er sich zwar auch darüber freuen, aber bei weitem nicht so sehr wie der Bürgergeldempfänger. Doch auch ansonsten gibt es große Unterschiede, was den Stellenwert des Geldes betrifft. Ich kenne einige Menschen, die zwar keine großen finanziellen Sprünge machen können, aber mit ihrem vergleichsweise geringen Einkommen trotzdem sehr, sehr glücklich sind. So wie ich andere kenne, die trotz eines hohen Einkommens oder Vermögens unglücklich sind. Ich rede aber jetzt nicht von völlig anders gelagerten Gründen wie Krankheit, Scheidung und so weiter. So etwas würde uns alle belasten, völlig unabhängig von irgendwelchen Finanzen. Sondern ich rede von einer Art Unwohlsein oder Unbehagen, das entsteht, wenn man finanziell nicht im Gleichgewicht ist, sprich nicht im Zustand des Financial Wellbeing.
Halten wir also fest, die Beziehung zum Geld hängt nicht unbedingt vom Gehalt ab, sondern eher von der Einstellung zum Geld. Und dazu braucht es sicherlich einen klaren, gesunden ja, wahrscheinlich auch einen ehrlichen Überblick über die eigene Finanzlage, Karl. Welche Kriterien sind aus deiner Sicht hierbei entscheidend?
Ein realistisches Gesamtbild über die eigene Finanzlage ist die Voraussetzung dafür, sich auch langfristig finanziell wohlfühlen zu können. Ansonsten hast du ja gar keine Ahnung, wo die Ursachen möglicher Schwierigkeiten oder Störgefühle liegen und kannst sie auch nicht abstellen. Der Überblick sollte sowohl auf der Vermögensseite hergestellt werden, als auch auf der Einnahmen- und Ausgabenseite. Wie detailliert man da im Einzelnen geht, ist Geschmackssache. Ich finde, weniger ist oftmals mehr. Wichtig ist, dass durch den Überblick Transparenz darüber entsteht, ob Einnahmen und Ausgaben übereinstimmen. Und wenn nicht, woran es zum Beispiel liegt, wenn am Monatsende das Girokonto immer weiter überzogen ist. Du glaubst nicht, wie viele Menschen es gibt, die darüber null Überblick haben. In dem Zusammenhang kann es auch ganz sinnvoll sein, mit Unterkonten zu arbeiten. Manche Banken bieten die Möglichkeit, mehrere Unterkonten für jeweils spezielle Ziele einzurichten. Da gibt es dann zum Beispiel ein Urlaubskonto oder ein Weggehkonto und so weiter und so fort. Damit hat man dann einen ganz guten Überblick, wohin das monatliche Gehalt regelmäßig verschwindet und das entsprechende gute Gefühl dazu.
Ja, wenn ich das so richtig sehe, scheint ein ganz wesentlicher Punkt zu sein, eben auch Schulden zu vermeiden, und zwar von vornherein. Aber müsste man dann nicht zwischen guten Schulden, zum Beispiel für eine eigene Immobilie, und schlechten Schulden, zum Beispiel für eine Reise, unterscheiden? Karl, wie denkst du darüber?
Ich verstehe, worauf du hinaus willst, Andreas. Gute Schulden für langfristige Anschaffung, schlechte Schulden für kurzfristigen Konsum. Aber ich habe ein Problem damit, jemanden, der zum Beispiel eine lang erträumte Weltreise mit einem Kredit finanziert, pauschal schlechte Schulden anzuhängen. Natürlich sollte man vor allem als Privatperson Schulden möglichst vermeiden, schon allein wegen der hohen Zinsen. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Schlechte Schulden sind es dann, wenn man Schwierigkeiten hat, sie abzubezahlen. Wenn zum Beispiel die Belastungen so hoch sind, dass sie den normalen Alltag stark beeinträchtigen. Dann ist aber von vornherein etwas schiefgelaufen. Richtig gefährlich wird es zum Beispiel dann, wenn das Girokonto regelmäßig mit einem hohen Überziehungskredit belastet wird. Das ist viel zu teuer und sollte unbedingt vermieden werden.
Naja, was hältst du denn auch von einer Sicherheitsreserve für Notfallsituationen, um ja dann auch ruhiger schlafen zu können? Und darf man das dann ausnahmsweise auch mal zu Hause im Bücherschrank oder in einem Kuvert verstecken?
Eine Sicherheitsreserve ist absolut sinnvoll, Andreas. Die Alternative dazu wäre ja ein teurer Kredit oder gar die Überziehung des Girokontos. Wie groß die Reserve sein sollte, da gehen die Meinungen auseinander. Eine Daumenregel besagt, dass es für Angestellte 3 Nettogehälter sein sollten und für Selbstständige 6. Ich persönlich finde das etwas zu hoch, aber das kann man natürlich auch anders sehen. Auf keinen Fall aber sollte man sein Reservepolster in einem Kuvert oder unter das berühmte Kopfkissen stecken. Erstens besteht dann ein gewisses Risiko, dass es wegkommt, und zweitens wird das Geld dann 1:1 mit der Inflation weniger wert. Auf einem Liquiditätskonto oder bei einer kurzfristigen Geldmarktanlage bekommt man wenigstens eine gewisse Verzinsung, so dass zumindest der Inflationsverlust ausgeglichen wird.
Ja gut, klar. Bei 3 oder 6 Monatsgehältern ist es vielleicht auch ein bisschen viel fürs Kuvert oder fürs Bettkissen. Da gebe ich dir natürlich absolut recht. Also, ruhig schlafen können ist, glaube ich, das entscheidende Thema beim Financial Wellbeing, wenn ich das Ganze hier mal so in einem Zwischenfazit zusammenfassen kann. Aber es gibt ja auch viele Sparerinnen und Sparer, ja, die ganz bewusst auf die Börse verzichten, weil Aktien eben auch fallen können. Bei einem Crash ist dann ziemlich schnell vorbei mit Financial Wellbeing. Welche Tipps, Karl, hast du denn auf Lager, damit man sich auch bei schwachen Börsen wohlfühlt?
Ja, wie ein vorhandenes Vermögen konkret angelegt wird, ist natürlich ein entscheidender Faktor. Da hast du schon recht. Insbesondere muss die Aktienquote zur persönlichen Risikotragfähigkeit passen. Also sprich, was halte ich eigentlich an Verlusten aus? Denn wenn die falsch gewählt ist, sprich nicht zum Anleger oder Anlegerin passt, ist das finanzielle Wohlbefinden womöglich schwer beeinträchtigt. Ist sie zu hoch, kann die Anlegerin womöglich aus Angst vor Verlust nicht mehr ruhig schlafen. Ist sie zu niedrig, hat sie womöglich Angst, bei steigenden Kursen etwas zu versäumen. In jedem Fall bereitet eine nicht angepasste Aktienquote häufig sogar extremes Unbehagen. Dazu kommt noch ein anderer, ganz wichtiger Punkt. Nur wenn die Aktienquote stimmt, ist gewährleistet, dass man auch turbulente Börsenphasen durchstehen kann und nicht panikartig aussteigt. Dabei ist es sicher hilfreich, sich immer wieder klarzumachen, dass sich ein international breit gestreutes Aktienportfolio bisher auch von den größten Krisen immer wieder erholt hat. Und dass es dafür auch gute ökonomische Gründe gibt, sodass man davon ausgehen kann, dass das auch in der Zukunft so sein wird. Zumindest solange wir in einer marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung leben. Denn in einem solchen System sorgen Unternehmen über Forschung und Innovation immer wieder für Wirtschaftswachstum. Und das lässt am Ende auch die Aktienkurse langfristig steigen. Übrigens können auch Aktiensparpläne helfen, in turbulenten Marktphasen diszipliniert investiert zu bleiben. Denn wenn es nach unten geht, werden für den festen Sparbetrag mehr Fondsanteile gekauft, sodass man vielleicht auch einer Talfahrt etwas Gutes abgewinnen kann.
Und wenn wir jetzt all das, was du geschildert hast, Karl, nochmal auf den Punkt bringen. Wie hoch schätzt du den Einfluss ein, den die finanziellen Entscheidungen einer Person auf ihr finanzielles Wohlergehen im Laufe des Lebens haben?
Definitiv sehr hoch, Andreas. Ich glaube wirklich, dass der Einfluss richtiger oder auch falscher Finanzentscheidungen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit massiv unterschätzt wird. Zu oft beschränkt sich das auf die Frage, wie viel Geld man hat. Es reicht aber nicht aus, nur über ein hohes Vermögen oder Einkommen zu verfügen, sondern es muss auch richtig angelegt und strukturiert sein. Und das ist nur dann der Fall, wenn sich die Vermögensstruktur aus den persönlichen Zielen und Wünschen ableitet. Erst dann stellt sich das ein, was man Financial Wellbeing nennt, was ich lieber als persönliches finanzielles Gleichgewicht bezeichnen würde. Und du glaubst nicht, wie oft das in der Praxis schiefläuft. Ich kenne viele Vermögen, deren Struktur letztlich nicht anderes als das Ergebnis einer Vielzahl nicht abgestimmter Einzelentscheidungen ist. Jede dieser Entscheidungen mag für sich gesehen richtig gewesen sein, aber in ihrer Gesamtheit ergeben sie eine mehr oder weniger willkürlich zusammengewucherte Vermögensstruktur, die letztlich nicht zur Lebensplanung des jeweiligen Anlegers passt. Um ein solches Zusammenwuchern zu verhindern, muss eine vernünftige Vermögens- oder Finanzplanung regelmäßig überprüft werden und gegebenenfalls auch angepasst werden.
Zusammenwuchern, also du findest heute wieder viele neue Worte, die ich bisher nicht kannte, Karl. Zum Ende hin wie immer ein bisschen persönlich, wie schaut es denn bei dir aus? Wann steht bei dir der nächste Spa-Besuch für dein Geld an, um das Financial Wellbeing zu pflegen?
Ja, so einen finanziellen Spa-Besuch, den mache ich tatsächlich öfter, nämlich genau einmal im Jahr mindestens, es sei denn, es ist irgendwas Unvorhersehbares aufgetreten. Und ja, also ich werde Mitte Januar damit starten und mit meinem Berater sprechen. Du weißt ja, ich habe auch einen, der dann ab und zu mal von außen auf mich drauf guckt. Und das ist mir auch viel wert. Und von der Seite, also mindestens einmal im Jahr mache ich das.
Mhm. Dann sage ich Dankeschön, Karl-Matteo Schmidt, für dieses spannende, für viele sicherlich neue Thema Financial Wellbeing in diesem Podcast, der immer freitags alle 2 Wochen erscheint. Meine Damen, meine Herren, abonnieren Sie diesen Podcast gern direkt, um keine Folge zu verpassen. Empfehlen Sie Klug Anlegen Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Stellen Sie uns gern Fragen oder liefern Sie uns Themenvorschläge unter podcast@quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann, wie immer, Dankeschön fürs Lauschen.
Das war Klug Anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matteo Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.